Ich lese aus Johannes 21. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon Morgen. Da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Nein, keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen, werft euer Netz an der rechten Bootseite aus, dort werdet ihr welche finden. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es waren noch etwa 100 Meter und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die mich hier lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm, leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Amen. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm, komm, folge mir. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Es war derselbe, der während des letzten Mahles neben Jesus gesessen und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was geschieht denn mit dem? Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Zu dir sage ich, folge mir.
Ja, vielen Dank, Heike. Eine wunderschöne Begebenheit. Also jedes Mal, wenn ich diesen Text nochmal lese und mich auf diese Predigt vorbereite, ich bin immer wieder neu fasziniert von dem, was da eigentlich so drin steht. Und ich versuche euch heute so ein bisschen damit reinzunehmen in diese Situation auch vor Ort und werde dadurch oder werde die Gelegenheit nutzen, in die Rolle des Petrus zu schlüpfen. Ich komme nun mal aus dem Kinderbereich und da durfte ich das ausgiebig ausleben und ab und zu mache ich das dann halt jetzt in diesen Gottesdiensten, wenn ich eine Predigt halte und versuche euch auch ein Stück weit mit hineinzunehmen, mit zu begeistern, so wie bei den Kindern. Also bevor wir da hineinsteigen, müssen wir uns vielleicht noch mal kurz bewusst machen, was vorher eigentlich gelaufen ist. Und da steigen wir mal rein und hören mal, was der Petrus zu sagen hat. Und dazu ziehe ich meinen Sakko aus. Das ziehe ich danach auch nicht wieder an, weil Predigen ist ja auch ein bisschen Arbeit und da hindert das Sakko. Nehmt es mir bitte nicht krumm. Dafür habe ich andere Arbeitskleidung mitgebracht. Extra aus Ägypten einfliegen lassen. So sah vielleicht Petrus aus. Vielleicht. Schief? Ach so, okay. Okay. Da sind wir in diesem Garten, Gethsemane, und Jesus erzählt irgendwas davon, dass er gleich gefangen genommen werden soll. Das ist doch unglaublich. Mein Meister, mein Lehrer, das lasse ich nicht zu. Ich bin ja nicht irgendwer, ich bin Petrus. Die sollen mich mal kennenlernen, wie das so sein wird, wenn die sich an Jesus vergreifen. Da wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Und da höre ich sie auch schon, da kommen sie. Na, mal bin ich jetzt mal gespannt, wie Jesus aus dieser Rolle, aus dieser Nummer rauskommen wird. Was macht er denn da? Nee, Jesus, das kannst du nicht zulassen, dass du jetzt dich... Nee, das geht gar nicht, was du jetzt hier machst. Dich festnehmen lassen? Nee, Moment, aber nicht mit mir. So, ich habe gesagt, ich werde dir nicht von der Seite weichen und egal, wo du hingehst, ich gehe mit und ich lasse es nicht zu, dass sie dich jetzt hier festnehmen. Ich ziehe mein Schwert und ziehe dem einen schon richtig einen über den Schädel und schlage ihm das Ohr ab. So ist Gerechtigkeit. Das hat er verdient, meinen Meister einfach festzunehmen. Und jetzt wehe, einer von euch wagt noch einen Schritt. Aber was macht Jesus denn da jetzt? Der nimmt dieses abgeschlagene Ohr und klebt es dem Römer da wieder dran. Und jetzt reicht er die Hände und die dürfen ihn festnehmen. Was ist das, das verkehrte Welt? So habe ich nicht gewettet. Das war doch ganz anders geplant. Das ist doch ein König. Der kann sich doch nicht... Das geht doch nicht. Und wo sind eigentlich meine anderen Jungs? Alle weg, abgehauen. Angst bekommen, weg sind sie. Und ich... Ich mache auch die Fliege, das ist mir hier zu heikel. Nachher nehmen die mich auch noch fest. Ich hau ab, das geht nicht. Nein, ich mache das nicht mit. Aber ich will wissen, was mit Jesus los ist. Was mit ihm gemacht wird. Ob er vielleicht doch noch dieser Herrscher ist und sich befreit. So laufe ich ihm hinterher in dieses Gerichtsgebäude und beobachte es von fern. Ich kann ihn sehen, wie er vor diesem hohen Rat steht. Aber ich sehe auch, dass er wenig spricht, eigentlich gar nichts sagt. Was geht da ab? Der muss sich doch verteidigen. So geht das nicht. Nein, ich kenne diesen Mann nicht. Ich bin nur Beobachter. Mich interessiert das da nur, was da gerade abgeht. Lass mich in Ruhe. Ich will das wissen, was da geht. Und ich gehe mal irgendwo anders hin, bevor mich noch einer anquatscht. Immer noch nicht viel zu sehen. Und wieder spricht mich einer an. Nee, ich kenne den Menschen nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich will es einfach nur sehen, was passiert. Ich bin neugierig, so wie du. Lass mich in Ruhe. Und zum dritten Mal. Nein, ich kenne diesen Mann nicht. Ich habe mit dem all dem nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber hier passiert was. Ich bin neugierig und gucke zu. Nein, ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick kräht der Hahn. Wisst ihr, was das für ein Gefühl war? Und da kommt dieser Satz, den Jesus mir damals gesagt hat: Noch ehe der Hahn kräht, hast du mich dreimal verraten. ich, der engste Mitarbeiter, der engste Vertraute, der die größte Klappe hatte und gesagt hat, ich lass dich nicht los, ich verrate den. Für mich damals unfassbar, dass ich diesen Mann, den ich geehrt habe, verehrt habe, wo ich begriffen habe, dass es Gottes Sohn ist, ich bin als erster derjenige, der ihn verraten hat. Was habe ich noch über Judas gelächelt und gesagt, wie konnte der es wagen, Jesus zu verraten? Und ich bin kein Deut besser. Aber was mache ich jetzt damit, mit diesem Verrat? Das war die letzte Chance, mit Jesus überhaupt noch irgendwie zu reden, aber das ist vorbei, der Verrat steht da. Ich kann nur noch rauslaufen, abhauen und bitterlich weinen, weil das ist für mich unfassbar in diesem Augenblick, dass ich das getan habe. Jesus verraten, meinen Herrn, meinen Rabbi, 3 Jahre mit ihm verbracht. Unglaublich. Soweit der Petrus mal. Petrus zieht mit diesem Verrat einen ganz, ganz tiefen Graben zwischen sich selbst und Jesus. Und er hat keine Chance, das wieder gut zu machen, das zu klären, diese Situation. Weil er hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht begriffen, dass Jesus wieder auferstehen wird. Er hat gar keine Ahnung, das, was Jesus ihnen allen erklärt hat, das ist noch gar nicht verstanden worden. Für ihn war sein bester Freund, sein Meister, sein Lehrer weg und er hat ihn verraten. Also einen ganz tiefen Graben zieht er zwischen ihnen in diesem Augenblick. Und was macht er mit dieser ganzen Schuld? Er muss damit leben lernen, aus seiner Perspektive. Er muss damit klarkommen und irgendwie sein Leben damit leben. Das ist der See, wo das sich abgespielt haben soll, was Heike gerade vorgelesen hat, wo Jesus das erste Mal diesen Jüngern begegnet. Und Petrus macht sich auf den Weg und fängt dort wieder an zu arbeiten. Als Fischer, das, was er gelernt hat. Das ist sein Job. Und er sagt, was soll ich jetzt machen? Das ist das Leben, was ich kenne. Er steigt aus diesem Leben, was Jesus ihm gegeben hat, zurück in sein altes Leben, in seinen Alltag. Weil er sich da drin auskennt. Er weiß, wie das Fischen funktioniert. Er weiß, dass er Fische verkaufen kann, seine Familie damit ernähren kann. Er weiß, was passiert, wenn er einen Tag nichts fischt. Er weiß, zu welcher Jahreszeit bestimmt auch, raus muss auf den See, um erfolgreich zu sein. Er geht in sein altes Leben zurück, weil es ihm Sicherheit gibt. Weil er weiß, wie es geht, wie es funktioniert. Und mit diesem neuen Leben, was Jesus ihm gegeben hat, hat er abgeschlossen. Es ist vorbei. Er kann damit nichts anfangen. Er steigt um. Und ich frage mich manchmal, wie oft uns selber so etwas passiert. Wie oft wir lieber wieder zurück wollen in unseren alten Gewohnheiten, in unser altes Leben, weil wir es kennen und weil wir vielleicht immer wieder über dieselben Sünden stolpern, über dieselben Vergehen, wo wir sagen, uns als Versager vielleicht auch fühlen. Und wir uns sagen, ja komm, es hat sowieso alles keinen Zweck. Dann gehe ich lieber wieder dahin, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, was auf mich zukommt und das funktioniert dann schon irgendwie. Wie reagieren wir? Gehen wir auch so zurück wie Petrus? Und dann begegnet Jesus diesen Männern am See. Da heißt es in Vers 7 im Kapitel 21, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Wir gucken noch mal, wie es Petrus damit ging. Ich bin froh, dass er sein Obergewand wieder anzog. Wie du, Johannes, Petrus, das soll Jesus sein? Na, das glaube ich jetzt nicht. Du meinst, das ist er wirklich? Ja, super, ich kann es nicht aushalten. Ich muss dahin schwimmen, 100 Meter in was weiß ich wie viele Sekunden. Ab ins Wasser, ran an den Strand zu Jesus. Ich muss ihn unbedingt erzählen. Ich muss was mit ihm klären. Da ist doch noch was. Das kann es doch nicht sein. Jesus ist da wirklich an diesem Strand. Unfassbar. Und ich steige aus diesem Wasser und sehe Jesus vor mir und ja Mist, da war was. Und ich stehe da wirklich wie so ein begossener Pudel. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das Wasser trieft mir aus den Haaren und mir herunter. Und ich würde so schrecklich gerne auf Jesus zugehen, aber es geht nicht. Ich kann nicht. Ich komme damit nicht klar, was in diesem Hof da passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich ihn anreden soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und so nehme ich die Situation erstmal hin und gucke mal, was so passiert, was Jesus vielleicht macht. Ob wir wohl jemals wieder vernünftig miteinander reden können? Ob wir ins Gespräch miteinander kommen? Was wird er sagen? Wie wird er damit umgehen? Aber jetzt einfach so auf ihn zugehen, als ob nichts gewesen wäre? Nein, das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Und Jesus, was macht Jesus? Er macht erstmal ein Wunder. Die Jungs hatten nichts gefunden. Er sagt, werf doch mal das Netz aus und dann ziehen sie Fische ein. Und Johannes schreibt, dass es 153 Fische waren. Unglaublich, die Jünger mussten ein Déjà-vu haben. Das kannten sie ja schon mal von anderer Stelle. Nur, dass damals noch nicht die Anzahl der Fische genannt wurden. 153 Fische. Und ich frage mich immer wieder neu, warum Johannes das so genau beschreibt, dass er genau von 153 Fischen erzählt. Ich glaube, wir sollen uns einfach vorstellen, wie viel das ist. Also sie sind morgens an den Strand gekommen, die ganze Nacht gefischt, haben vielleicht einen Bärenhunger. Ich weiß nicht, wer würde morgens so einen frisch gegrillten Fisch essen können. Eins, zwei Fische vielleicht, vielleicht auch drei. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Wenn ich zu McDonald's fahre, da kann ich morgens um 10 auch schon mal einen Burger essen. Aber um 6 oder um 7, wann die sich da vielleicht etwa getroffen haben, ich weiß nicht. Aber gehen wir mal davon aus, die hatten richtig Kohldampf. Und die könnten drei Fische verputzen. Dann würden, jetzt kommt Mathematik ins Spiel, wenn bei 150 Fischen, drei Fische, könnten also fast 50 Leute davon satt werden. In so einem Boot passten vielleicht so 5 Leute rein, ist einfach zu rechnen. Dann wären 10 Boote auf dem See Genezareth gewesen und hätten davon satt werden können. Aber davon steht gar nichts in der Bibel. Da steht da nicht, dass da eine israelische Armada auf dem See Genezareth rumschipperte und nur darauf wartete, dass Jesus ein Wunder tut. Da waren diese paar Peoples, diese paar Jünger und kriegten 153 Fische. Super, oder? Ich weiß gar nicht, was die damit gemacht haben am Ende. Da steht ja nichts von drin. Aber ich glaube, dass Jesus ein ganz bestimmtes Ziel hatte. Denn Jesus sagt, pass mal auf, Jungs, ich bin wieder da. Ich bin nämlich derjenige, der ich schon immer war. Und hier steht es nochmal, als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde und dazu gab es Brot. Jesus hatte schon alles vor Ort. Der brauchte gar keinen Fisch mehr. Da war das Frühstück war fertig. Und trotzdem diesen Überfluss. Er sagt, Leute, ich bin's wieder, der euch schon mal so viele Fische geschenkt hat. Ich bin mit der gleichen, mit derselben Macht wieder hier. Ich bin mit derselben Liebe, die ich für euch verspürt habe vor dem Tod, bin ich wieder hier. Und ich setze noch einen oben drauf. Jetzt habe ich sogar noch den Tod besiegt. Und das ist der Beweis dafür, dass das, was ich all den 3 Jahren vorher gepredigt habe, wahr ist. Und dass ich wirklich Gottes Sohn bin. Und diese ganze Fülle, das ganze Evangelium, alles, was er gepredigt hat, wird in dieser Tat nochmal deutlich. Und es ist ihm wichtig, dass er Frühstück für die Jungs macht, für die Jünger. Erstmal geht es ans Frühstücken, ans Essen. Und da können wir eine Menge von lernen. In schwierigen Situationen, denn der hat ja noch was zu klären mit Petrus, das ist ja erstmal noch nicht erledigt. Aber erstmal frühstückt er. Und ich glaube, wir als Gemeinden können da echt eine Menge lernen. Wir sollten in schwierigen Situationen erstmal zusammen was essen. Eine ordentliche Pizza oder ein ordentliches Steak, uns was da Gutes zu trinken gönnen und dann ran an die schwierigen Sachen, die wir zu besprechen haben. Ich sage es euch, es lässt sich leichter besprechen. Warum hätte sonst Jesus das gemacht? Jesus hat ganz, ganz viel mit seinen Jüngern gesessen. Und das sollten wir anfangen auch zu tun, wenn ihr es nicht schon macht, macht es mal beim nächsten Mal, wenn es schwierig wird, geht erstmal essen und dann klärt es. Also eine Machtdemonstration von Jesus, ich bin der Alte und ich habe diesen Tod besiegt, ich bin noch mächtiger als zuvor. Und Jesus holt sie zurück aus diesem Leben als Fischer und sagt, ich habe für euch eine andere Aufgabe. Ich habe euch eine andere Aufgabe damals gegeben und das habe ich ganz bewusst gemacht. Und er geht zu ihnen wieder zurück und sagt, und jetzt zurück in das alte Leben, in das alte, neue Leben, was ich euch gegeben habe. Und dann können wir weitermachen. Es war für ihn einfach wichtig, dass es weitergeht. Und dann geht Jesus auch auf Petrus zu. Und das finde ich so eine starke Geste, die Jesus hier macht. Er geht auf Petrus zu und spricht ihn an. Er schlägt diese Brücke über diesen Graben hinüber, den Petrus gezogen hat. Petrus hat doch die Schuld auf sich genommen. Und wenn wir das heute so erleben, dann sagen wir doch immer, erstmal muss ich meine Schuld bekennen. Und Jesus macht es hier genau andersrum. Das ist das Verrückte an dieser Geschichte. Er geht auf Petrus zu und spricht ihn an und fragt ihn nur diese eine Frage. Und das ist eben diese Gnade, über die Jesus in all den Jahren gesprochen hat. Und dann geht es allerdings schon ans Eingemachte. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und ich weiß nicht, wie es Petrus da gegangen ist, als er dann diese Antwort, Herr, ja, Herr, du weißt es doch. Diese unendliche Liebe, die er verspürt zu Jesus, zu dem, was Jesus gepredigt hat. Das ist das Einzige, was Petrus überhaupt entgegenbringen konnte. Aber das war die erste Frage, die Jesus hier überhaupt stellt. Und dann dieses dreimalige Wiederholen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus offenbart sich hier ganz und er weiß, dass Jesus alles weiß. Und sagt, ja, mehr kann ich nicht. Mehr als das, was ich hier geben kann, mehr ist nicht da. Und wenn Jesus fragt, hast du mich lieb, dann geht es nicht um irgend sowas, um so einen romantischen Film von Rosamunde Pilcher oder sowas oder um so einen heißen Flirt oder sowas, sondern es geht hier um eine ganz, ganz wertvolle Liebe. Es geht um diese vorbehaltlose Liebe, um eine göttliche Liebe. Es geht darum, ohne Wenn und Aber eine Person anzunehmen. Und indem er diese Frage stellt und auf Petrus zugeht und diese Brücke schlägt über diesen Graben, den Petrus gezogen hat, füllt er gleichzeitig diesen Graben mit einer unendlichen Gnade und Barmherzigkeit. Und dieser Graben ist gefüllt und er wird eine Narbe hinterlassen wahrscheinlich. Man wird es sehen, wenn man so einen Graben auffüllt, dann sieht man das. Aber man wird immer wieder daran erinnert, wer diesen Graben geschlossen hat. Und das ist das Schöne eigentlich auch, dass man daran erinnert wird. Aber dass es eben die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist, die diesen Graben schließt. Und Jesus spricht mit Petrus und wühlt nicht erst so in dieser Wunde rum. Und nicht nach seiner Vergangenheit. Na mal, Petrus, hast du eigentlich gar nichts gelernt? Hast du vielleicht inzwischen ein paar Schulungen gemacht oder sowas? Hast du nochmal die Schriften durchgeblättert? Hast du es jetzt begriffen? Nein, gar nichts von dem. Überhaupt keine Vorhaltung, sondern wirklich eben nur diese eine Frage. Und davon kann ich mir persönlich echt eine Scheibe abschneiden. Wenn mich einer verletzt, verrät oder irgendwas anderes und ich soll in der Lage sein, jemanden zu vergeben, dann ist das für mich schon eine echte Herausforderung. Manchmal gelingt es besser, mal schlechter. Aber ich kann euch sagen, es gibt nochmal ein klärendes Gespräch und dann wird der Finger genommen und er wird in der Wunde nochmal rumgebohrt. Wie konntest du das nur tun? Du kennst mich doch. Wir sind so lange befreundet und. Wir sind so lange verheiratet. Wie kannst du nur? Und Jesus so ganz anders. Und das ist eine echte Herausforderung zu sagen, okay, ich vergebe erstmal. und fülle diesen Graben, der vielleicht gezogen wurde. Und gucke dann weiter, wie es geht. Und wenn mir dann ein Mensch sagt, du liebst du mich, also so wie Jesus das hier sagt, dann reicht das aus, ohne dass man diese Vergangenheit durchwühlen muss. Ich glaube, dass Jesus einfach ganz genau wusste, wie es in Petrus vorging. Und diese ehrliche Antwort, Herr, du weißt alles und ich liebe dich, da ist was in Petrus auch vorgegangen. Der hat seinen Fehler erkannt und Jesus indirekt hier gesagt. Wir lesen nirgendwo, dass Petrus zu Jesus gegangen ist und gesagt hat, jo, ich habe Mist gebaut, ich habe dich verraten. Das ist zwischen Jesus und Petrus ganz, ganz persönlich gewesen. Ein ganz persönlicher Austausch. Und Jesus wusste genau, wie Petrus tickt. Und das ist für mich also sowas von faszinierend. Und es macht mir auch immer wieder neue Freude, dass Jesus so diesen ersten Schritt macht. Und die Frage, die Jesus uns heute stellt, ist dieselbe wie Petrus: Hast du mich lieb? Und wenn in der Bibel dreimal hintereinander so eine Frage gestellt wird, dann will man diese Wichtigkeit herausstellen. Dann will man sagen, es geht um was. Aber um was geht es hier eigentlich? Jesus will nochmal diese Liebe in diesen Mittelpunkt stellen. 3 Jahre ist er mit den Jüngern umgezogen und 3 Jahre hören wir, denn der Vater selbst hat euch lieb. Oder 1. Korinther 13,13, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese 3 bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Johannes 15, Vers 9. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Liebe ist das zentrale oder die zentrale Botschaft des Evangeliums. Jesus hat 3 Jahre lang diese Liebe gepredigt und deswegen kommt sie im Neuen Testament so viel auch dran vor. Das ist für Jesus das einzige wirklich ausschlagende Argument, warum er Menschen bewegt und für sich gewinnen will, weil er sie unendlich liebt. Und diese Liebe, die sollen wir widerspiegeln. Und wie sieht denn das damit aus? Spiegeln wir diese Liebe weiter? Sind wir ein Spiegelbild von Gottes Liebe? Ich habe mal so einen Spiegel mitgebracht. Also wenn ich da so reingucke, dann sehe ich da alles Mögliche. Ehrgeizigen Typ, aufs Äußere achtet. Aber der übersprüht voll Liebe. Wen seht ihr denn so da drin, wenn ihr da reinguckt? Seid ihr ein Spiegelbild der Liebe Gottes? Sind wir das? Manchmal fällt uns das sehr wahrscheinlich, vermutlich, doch recht schwer. Aber ich finde es so genial, dass Petrus nicht viel entgegenbringen musste für seine neue Aufgabe, die er dann ja bekommt. Das bisschen, was er entgegenbringen kann, reicht Jesus aus, um mit ihm von vorne zu beginnen. Er bekommt den Auftrag, dann weide meine Lämmer, dann hüte meine Schafe, dann weide meine Schafe. Also 3-mal diese Frage, hast du mich lieb? Auf der einen Seite die Wertigkeit, die Wichtigkeit mitzuteilen. Für uns, die wir es heute lesen, kriegt diese Liebe nochmal einen ganz neuen Schwerpunkt. Für Petrus nochmal bewusst zu machen, dass das das Einzige ist, was ich brauche, damit ich dich für diese neue Aufgabe, die ich dir gleich gebe, gebrauchen kann. Und er kann diese Frage 3-mal mit Ja beantworten und bekommt eben den Auftrag, weide meine Lämmer. Und das Interessante daran ist, dass Jesus so noch viel mehr damit vorhatte. Als er diese Frage beantwortet, Petrus, kriegt er diesen Auftrag, weide meine Lämmer. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt auch jemanden gesucht, der mit einer leidenschaftlichen Liebe zu dem Menschen da ist. Er brauchte einen Hirten, weil er selber demnächst nicht mehr da ist. Er zeigt sich ja danach nur noch sporadisch und dann fährt er gen Himmel auf. Und er brauchte jetzt jemanden, der eine Gemeinde leiten wird. In Jerusalem gibt es eine kleine Gemeinde, die dann wachsen wird. Und er braucht jemanden für diese Gemeinde, der die Menschen, die dorthin gehen, leidenschaftlich liebt. Und er sieht diesen Petrus, der diese Begabung hat. Wir kennen ihn als forschenden Mann, der wusste, wo es längst geht, der auch mal sagen könnte, wir gehen jetzt da in die Richtung. Und der jetzt diese unendliche Liebe besitzt. Und diese beiden Gruppen bringt er zusammen. Jesus sagt dann, weide meine Lämmer. Petrus bekommt also seine neue Chance und eine Riesenaufgabe. Wie wenig bringt er eigentlich entgegen? Und wie fehlerhaft ist dieser Mensch? Und was für eine traumhafte Aufgabe kriegt er da? Eine Gemeinde zu leiten, eine große Gemeinde nachher. Ist doch unglaublich. So, dann ist dieser gute Mann endlich rehabilitiert. Er hat begriffen, er liebt Jesus, er hat die Vergebung erlebt und er kriegt einen neuen Job. Also eine steile Karriere innerhalb kürzester Zeit, könnte man sagen. Und was macht der nach diesem ganzen Gespräch? Er fängt die Diskussion an, wer ist der Größte im Lande? Er fragt nämlich, was ist denn mit dem da, mit Johannes? Sag mal, der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Ich würde sagen, der ist bekloppt. Der könnte doch erleichtert sein. Vergebung und neue Aufgabe. Und da fängt er diese Diskussion an, die Jünger ja immer mal zwischendurch hatten. Und fragt, ey, was ist denn damit? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, und da glaube ich ganz fest dran, dass als Jesus morgens an diesen See Tiberias kommt, dass er schon da wusste, was Petrus eine Stunde später oder anderthalb Stunden später schon fragen wird. Da wusste er schon, der Mann versagt wieder. Und er nimmt wieder neue Schuld auf sich. Aber es hindert ihn nicht daran, Petrus diesen Auftrag zu geben. Er sagt, mit diesem Chaoten arbeite ich trotzdem. Er hat auch seine guten Seiten. Aber das Wichtigste ist, er liebt mich über alles. Und das ist so, wo ich sage, boah, das ermutigt mich selber auch, wo ich sagen kann, in so einen Job wieder reinzugehen, in die Aufgabe hineinzutreten und zu sagen, auch wenn man immer wieder neu versagt, dann trotzdem da wieder reinzugehen und zu sagen, ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich Jesus lieb habe, so gut wie ich es kann. Und dann nutzt er mich, dann gebraucht er mich. Der braucht euch und er will euch gebrauchen. Hier nochmal die Antwort, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Das ist die Antwort, folge du mir nach. Wie sieht das bei uns aus? Sehen wir den Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, oder schauen wir lieber auf den anderen? Und Grundlage für diese Aufgaben, die Gott uns hinlegt, ist eben, dass wir in heilsamen Beziehungen leben, in heilsamen Beziehungen zu Gott, in heilsamen Beziehungen zu mir selbst, dass ich mich ein Stück weit auch selbst akzeptiere, wie ich bin, und in heilsamen Beziehungen zu anderen Menschen. Und wenn ich in einer heilsamen Beziehung zu Gott lebe, das ist die Grundlage überhaupt, dass ich in anderen heilsamen Beziehungen überhaupt leben kann. Und wenn diese Beziehung heilsam ist, dann kann ich auch in diesen anderen Beziehungen heilsam leben. Und wie geht das, mit Gott in heilsamen Beziehungen zu leben? Prüft es einfach. Gott kommt nämlich auf euch zu. Ich muss nicht den ersten Schritt machen. Gott kommt auf mich zu, auf euch zu und sagt, ich gehe mit dir den Weg. Ich schenke dir eine heilsame Beziehung. Mehr ist es nicht. So einfach und manchmal doch so schwierig. Wir nehmen uns noch mal ein bisschen Zeit, über den Text nachzudenken. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Wie sieht deine Beziehung zurzeit zu Jesus überhaupt aus? Was ist deine, eure Antwort auf die Frage, hast du mich lieb? Und wo musst du die Gnade weitergeben, die du selbst erlebt hast? In welchen Situationen steckst du, wo du gefragt bist? Denn all das bringt nichts, wenn wir die Gnade, die wir selbst erleben haben, nicht auch selbst weitergeben. Wir nehmen uns 2 Minuten Zeit und ich schließe die Zeit mit einem Gebet. Herr Vater, danke dir dafür, dass du uns diese Begebenheit in dein Wort mitgegeben hast. Und dass wir immer wieder neu daran erinnert werden, wie gnädig und barmherzig du zu uns bist. Und dass du genau ganz tief in unser Herz schaust. Und dass wir da nicht groß lamentieren müssen, sondern du siehst, wie es in uns vorgeht. Und du siehst da, wo die Seele kaputt ist, da, wo sie verletzt ist, wo Schuld da ist. Und du machst diesen ersten Schritt auf uns zu und reichst uns die Hand. Das ist so unfassbar manchmal, wenn man so sich überlegt, was man alles getan hat. Aber ich bin dir auch so unendlich dankbar dafür, dass dieses deine Hand hinhalten immer noch gilt, bis heute. Und dass du nur darauf wartest, dass wir diese Hand in Anspruch nehmen und zu dir zurückkommen. Und dass du uns diese Liebe spüren lassen willst, diese Gnade, die du uns geben willst. Und dass du uns niemals Vorhaltungen hältst, sondern dass du uns in deine Arme schließt und uns überhäufst mit deiner unendlichen Liebe. Und Vater, hilf uns, das in diesem Alltag, den wir so erleben, wirklich auch weiterzugeben. Dass es spürbar wird für unsere Umgebung, dass wir unheimlich wertvolle, geliebte Menschen von dir sind, die Vergebung erfahren haben, die Gnade erfahren haben. Lass uns diese Gnade und diese Liebe eins zu eins weitergehen. Aber ich danke dir auch echt für diese unendliche Geduld, die du mit uns hast. Du siehst manchmal, dass wir wirklich gute Vorsätze haben und den Willen haben, so zu leben und im nächsten Augenblick, wie hier der Petrus, wieder versagen. Aber dass du trotzdem mit uns rechnest, trotzdem mit uns arbeitest, mit uns baust, dein Reich, das ist so klasse, so ein tolles Geschenk. Lass uns mit diesem Bewusstsein in den Alltag gehen. Ich danke dir dafür. Amen.